Willkommen bei Vitamin P, der Podcast über psychische Gesundheit von und mit Kopfvitaminen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast Vitamin P von Kopfvitamin, ich habe einen neuen Gast heute vorzustellen. Und zwar haben wir heute ein Thema vor uns, nämlich das Thema Ernährung und Psyche. Und da ist die Jennifer Wiedmeier aus Filderstadt heute bei mir. Und ich freue mich ganz sehr, weil sie selbst ganz, ganz viel zum Thema Ernährung mit dem Einfluss auf die psychologischen Prozesse vermitteln kann, weil sie aus diesem Bereich stammt. Und weil es mich ganz sehr freut, weil ich darauf gestoßen bin über Instagram, über die Reels und sie ein ganz cooles Konzept heute mitgebracht hat. Und da freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen, liebe Jennifer, heute im Podcast Vitamin P.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich danke für die Einladung. Ich freue mich total.
Ja, wir werden uns heute das Thema Ernährung und Psyche anschauen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen einblicken, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und da ist natürlich am Anfang jetzt die Frage an dich. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, aus welchem Bereich du stammst und ja, was du den Hörerinnen und Hörern zu sagen hast.
Ja, gerne. Also ich bin die Jennifer. Ich komme aus der Umgebung Stuttgart und bin 25 Jahre alt. Und beruflich bin ich Diätassistentin. Bei mir fängt es eigentlich schon ganz früh mit dem Thema Ernährung an, dass ich so gemerkt habe, ich fühle mich nicht so wohl in meinem Körper. Und die Vergleiche mit anderen so in der Jugend haben dann früh angefangen. Und natürlich habe ich mich dann versucht, mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen und habe mich da viel eingelesen und habe dann so dieses Interesse dafür entwickelt, habe dann auch wirklich in der Freizeit viel Sport gemacht und viel gekocht und habe mich da total ausprobiert. Von der Seite meiner Eltern war jetzt abwechslungsreiche, gesunde Ernährung nicht so ein großes Thema, weswegen ich mich da noch mehr reinarbeiten wollte und dieses große Interesse dafür entwickelt habe. Und dann dachte ich irgendwann, ja, wenn ich jetzt so viel Wissen mir angeeignet habe und es vielleicht auch ganz viele Leute da draußen gibt, denen es ähnlich geht, wieso mache ich nicht einfach das zu meinem Beruf? Und bin dann Diätassistentin geworden. Als Diätassistentin arbeitet man im therapeutischen als auch im präventiven Bereich. Das heißt, man geht in die Beratung, entweder in 1:1 oder auch in Gruppengesprächen, wo man dann wirklich individuell auf die Krankheiten schaut und dann gemeinsam mit den Leuten dann wirklich in die Ernährung reinschaut, aber auch schaut, wie man verhaltenstherapeutisch einfach dran arbeiten kann. Genau. Und das Thema Ernährung und Psyche hat natürlich da auch einen hohen Stellenwert, wie ich schon gesagt habe, mit dem Thema Wohlbefinden, Vergleiche etc. Und da ist mir dann einfach aufgefallen, es geht nicht nur darum, was esse ich, sondern wirklich auch, ja, wie gehe ich mit den Dingen um, was denke ich über mich etc. Und habe mich dann wirklich in diesem Bereich auch weitergebildet und arbeite jetzt in einer allgemeinmedizinischen Arztpraxis und berate da Menschen und begleite sie auf ihrem Weg in eine gesündere Ernährung.
Finde ich tatsächlich sehr spannend. Und zwar hast du schon viel aufgegriffen, was wir heute uns ein bisschen anschauen werden. Essen und Ernährung ist ja tatsächlich etwas, was zu den Grundbedürfnissen des Menschen auch mit dazugehört. Und ich glaube, zu Beginn ist es vielleicht ganz gut, das so ein bisschen einzuordnen, was wir vielleicht mit dem Essen auch verknüpfen. Was würdest du sagen, ist aus deiner Sichtweise heraus so der Stellenwert vom Essen oder allgemein von Ernährung für uns?
Also ich finde, Ernährung hat ja so viele Seiten. Auf der einen Seite verbindet es ja wirklich Leute, gerade so wenn man irgendwie gemeinsam am Tisch sitzt und da gemeinsam ein Essen einnimmt oder ob man alleine da sitzt und alleine isst, hat schon einen großen Stellenwert. Aber ich finde auch, es geht um Thema Genuss, sich wohlfühlen, die Gesundheit zu stärken, ne? Viele sehen ja Ernährung immer nur, ich muss jetzt irgendwie eine gewisse Figur haben etc., aber da steckt ja so viel mehr dahinter und es geht ja wirklich um sehr viel Gesundheit, wo wir mittlerweile durch ganz viele Studien auch wissen, wie wir unsere Gesundheit auch stark mit der Ernährung beeinflussen können und deswegen finde ich, hat es so viele Aspekte.
Ja, finde ich spannend. Wir hatten jetzt in den verschiedenen Folgen vorher auch das Thema Resilienz ganz groß. Das ist so ein ausgeschriebenes, ja, Thema, was vor allem auch nach der Corona-Zeit aufgekommen ist. Das heißt, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Und ich glaube, das hast du gerade auch verdeutlicht am Thema Ernährung und Essen, weil Essen und Ernährung letztendlich auch so ein bisschen ein Zugang dafür ist, Wohlbefinden zu schaffen. Und Wohlbefinden bedeutet automatisch gesund zu sein. Das heißt, auch mit Hilfe einer bestimmten Form der Ernährung schaffe ich es, widerstandsfähig zu bleiben und zu sein. Und das finde ich ganz spannend. Du hattest in deinem Eingangsmonolog, als du dich vorgestellt hast, hast du auch das Thema Vergleich mit aufgegriffen. Das heißt, wir haben sicherlich als Mensch auch so ein bisschen diesen sozialen Vergleich, wo dann auch die Ernährung irgendwie eine Rolle spielt mit dabei, oder?
Absolut, genau. Also wir vergleichen uns ja extrem mittlerweile, gerade auch Thema Social Media, wo da so viele Influencer unterwegs sind, wo irgendwie ja was vorleben, wo vielleicht total unrealistisch ist und wo vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Und viele können das aber gar nicht unterscheiden und sehen gar nicht, dass das die Realität ist und machen sich dann total verrückt, weil sie in einem bestimmten Ideal hinterherjagen, das in Wirklichkeit auch gar nicht existiert. Und ich finde, da ist es dann auch wichtig, wirklich Aufklärarbeit zu leisten und ja, den Leuten klarzumachen, dass das einfach auch nicht die Realität ist.
Das heißt, aus deiner Praxis heraus, was wäre denn so der erste Schritt, wenn jemand mit so einer unrealistischen Vorstellung vielleicht zu dir kommt?
Genau, also wir schauen uns erstmal an, ja, was sind überhaupt die Wünsche der Person und woher kommen die überhaupt, ne? Das heißt, wirklich mal zu hinterfragen, sind es meine eigenen Wünsche, wie zum Beispiel Thema Gewichtsabnahme, ne? Ist es mein Wunsch, möchte ich dieses Gewicht haben oder bedrängt mich die Familie, etc. Also woher kommt dieser Drang und was möchte ich eigentlich wirklich erreichen? Und dann schauen wir, okay, wie realistisch ist dieses Ziel, ne? Also kann man das wirklich erreichen oder ist es total unrealistisch und fernab? Und ich mache mir damit eigentlich nur einen Druck, wie damit ich meine Gesundheit stärke.
Günstig ist ja, wenn so eine Zielstellung wahrscheinlich von einem selbst kommt.
Absolut, genau.
Ja, und die Frage ist ja überhaupt erstmal, wenn ich mir das jetzt plastisch vorstelle, es ist ein Mensch, der vielleicht auch, wie du sagst, von Social Media auch so ein Stück weit ja beeinflusst ist, was vielleicht so ein Idealmaß ist oder so ein ja einfach eine Figur, mit der ich gut leben kann. Das ist ein Ziel, was ich verfolge. Was ist denn dann so der Schritt, dass man möglicherweise auch vor dem Hintergrund, dass ja Social Media uns trotzdem irgendwie was vermittelt, dass man dieses realistische Ziel irgendwie auch findet?
Also ich finde, man sollte halt erstmal schauen, okay, welchem Ziel jage ich da überhaupt nach, ne? Ist es überhaupt ein realistisches Ziel? Und dann kann ich natürlich schon auch mich daran orientieren, aber ich sollte es halt wirklich auf die Person anwenden, weil natürlich jede Person unterschiedlich ist. Und zum Beispiel, jetzt als Beispiel, wenn jetzt irgendein Fitness-Influencer eine bestimmte Figur hat, hat es ja viel auch mit Genetik, mit Statur etc. zu tun. Und dann kann ich natürlich nicht einem gewissen Ideal von dieser Person hinterherjagen und sagen, ich möchte am Ende genauso aussehen wie diese Person, weil es vielleicht auch gar nicht machbar ist. Und da will ich die Leute abholen, dass ja jeder Mensch sozusagen so individuell ist und wir nicht alle die gleichen Wünsche etc. erfüllen können, weil wir einfach jeder unterschiedlich ist. Und das muss ja auch gar nicht so sein, weil wer sagt denn, dass Person XY genau das ist, was jeder sein muss, ne?
Ja, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, ne? Dass wir eben alle divers sind, total unterschiedlich und dass wir manche Dinge gar nicht vergleichen können miteinander. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, wir neigen dazu, uns manchmal mit Dingen oder mit Menschen an der Stelle auch zu vergleichen, wo wir vielleicht gar nicht die Voraussetzungen haben, dass wir das auch überhaupt erzielen können.
Genau.
Genau, das heißt, wir haben eine Zielstellung, also die vielleicht dann auch durch dich, mit dir, mit deiner Hilfe erarbeitet worden ist. Und was würdest du denn sagen auf einem Weg zu einem guten, angemessenen Essverhalten, was dann das Wesentliche weitere ist?
Also jetzt nachdem ich habe sozusagen mein Ziel festgelegt.
Ja.
Genau. Also wenn ich dann wirklich mein Ziel festgelegt habe, geht es natürlich dann darum, okay, wie kann ich das auch in den Alltag umsetzen, ne? Weil das ist ja auch so dieses große Thema. Es gibt ja so viele Ernährungsempfehlungen, wo man sich ja wirklich im Internet anschauen kann, ne? Also Klassiker zum Beispiel 10 Regeln der DGE. Aber wenn das nicht umsetzbar im Alltag ist, dann kommen sehr, sehr viele Menschen in so eine Frustration rein. Und lassen es dann komplett sein. Also dieses Streben nach Perfektionismus und alles perfekt machen wollen, ist dann ein großes Thema. Und da mal davon wegzukommen und mal wirklich realistisch zu gucken, okay, was ist möglich? Jeder Mensch hat einen anderen Alltag. Manche arbeiten vielleicht nachts, manche tags, manche haben Schichtarbeit, manche nicht. Deswegen passt nicht immer alles für jeden. Und da schauen wir uns wirklich realistisch mal an. Ja, was ist machbar? Wie kann man es gut umsetzen und wie kann man es auch gut umsetzen, damit man es langfristig durchführen kann?
Du hattest auch die DGE, ne? Also nur zur Vervollständigung, das ist quasi die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, richtig?
Richtig, genau.
Genau, die hattest du erwähnt. Und ich glaube, dieses Individuelle, stelle ich mir dann so ein bisschen das vor, wie so eine Art auch nicht bloß Beratung, sondern vielleicht auch Coaching, dass man so eine Idee dann von dir bekommt, dass man das dann ausprobiert und dass man dann das sehr individuell gestaltet.
Absolut, genau. Also ich halte relativ wenig davon wirklich, ja, genaue Empfehlungen nach Lehrbuch zu geben, weil es halt wirklich nicht für jeden passt und jeder so individuell ist. Und ich finde halt einfach wichtig, dass die Leute das auch dann langfristig umsetzen können, weil was bringt das der Person, wenn ich ihr erzähle, dass man eigentlich dies und das sollte, aber die Person es gar nicht umsetzen kann und am Ende nichts davon durchführt. Da hat sie ja relativ wenig davon. Und deswegen ist es dann viel effektiver, wenn wir dann kleine Steps gehen und kleine Veränderungen einkehren, wie am Ende dann gar nichts in dem Sinne.
Ja, ihr habt ja bei euch auch drauf stehen, stressfrei gesund ernähren. Das heißt, ne, das ist sicherlich auch etwas, was bekannt ist. Der Stress ist irgendwie auch so ein Trigger oder ein bestimmtes Element, was auch zu einer möglicherweise nicht angemessenen Ernährung führen kann. Vielleicht kannst du das nochmal mit deiner Expertinnensicht nochmal verdeutlichen, welchen Einfluss dieser Stress vielleicht auch auf die Ernährung.
Ja, absolut. Ja, ich sehe es im Alltag, also im Berufsalltag total oft, dass viele Menschen kommen und sagen, ja, ich würde gern was verändern, aber die Zeit ist das Thema, ne? Und ja, wir kennen es ja alle, wir sind im Stress, wir haben viel zu tun und es wird meistens nicht weniger. Aber ich finde, da sollte man anknüpfen, weil oftmals macht man sich erst mal den Stress selber. Das heißt, erst mal anknüpfen und schauen, okay, welchen Stress kann ich reduzieren? Wo ist überhaupt Stress? Wo ist kein Stress? Und dann sollte natürlich die Ernährung, die wir dann letztendlich erarbeiten, auch wirklich stressfrei umsetzbar sein. Das heißt, es sollte nicht so damit verbunden sein, dass die Person sagt, ich habe jetzt schon einen stressigen Alltag und jetzt muss ich noch das, das und das machen, damit ich mich gesund ernähre, sondern wir erarbeiten uns, wie kann das stressfrei gelingen. Also als Beispiel zum Beispiel wäre, ich plane einfach vor, ne? Das heißt, ich nehme einen Tag zum Beispiel in der Woche Zeit, wo ich sage, ja, Sonntagabend beispielsweise, da hätte ich jetzt Zeit. Da könnte ich zum Beispiel schon mal die Woche vorplanen, was ich mir zum Essen mache als Beispiel, ne? Und so gehen wir dann halt wirklich ran und schauen, dass wir das auf der einen Seite so gut in den Griff bekommen und auf der anderen Seite schauen wir uns dann wirklich auch Stressfaktoren an, weil Stress natürlich auch unglaublich unsere Gesundheit betrifft. Es fördert Krankheiten und es kann natürlich auch die Gewichtsabnahme behindern.
Ja, also Stress ist etwas, was ist man eigentlich im Stress mehr oder weniger? Kann man das so sagen oder ist das auch wieder total individuell?
Also nach meiner Erfahrung nach essen die meisten Menschen im Stress mehr.
Mehr.
Also Richtung Frustessen sozusagen.
Das wäre dieses emotionale Essen dann wahrscheinlich.
Genau, richtig.
Ja, was ist denn unter diesem emotionalen Essen? Das ist ja auch so ein Statement von euch, von dir, emotionales Essen lösen.
Genau. Und zwar emotionales Essen ist sozusagen, wenn Essen nicht mehr sozusagen der Nahrungsaufnahmedienst, sondern Essen als Seelentröster oder als Stressreduktion dient. Also jeder weiß ja mittlerweile, dass Essen eigentlich mit positiven Gefühlen verbunden ist. Und oftmals haben wir bestimmt jeder schon mal so eine Situation gehabt, wo er vielleicht ein bisschen traurig war oder frustriert war und sich dann dachte, ach, heute gönne ich mir mal was Leckeres zum Essen etc. Und Menschen, die unter emotionalem Essen leiden, machen das ständig. Das heißt, eigentlich jedes Mal, wenn sie traurig sind, wenn sie frustriert sind, wenn sie gestresst sind, werden jetzt hier nicht Maßnahmen zur Stressreduktion genommen, wie zum Beispiel den Stress reduzieren, sich Maßnahmen überlegen, sondern die werden mit Essen bekämpft. Weil Essen einfach positive Gefühle erweckt. Das ist nicht von Dauer, das ist nur für kurze Zeit, aber es hat einen Effekt und dadurch werden sozusagen diese Emotionen, dieser Stress unterdrückt und mit leckerem Essen sozusagen kompensiert.
Das heißt, es wird verknüpft. In einem Zustand, wo ich traurig bin, wo ich deprimiert bin, neige ich dann dazu, das Essen als eine Strategie zu verwenden. Das leuchtet mir ein. Das heißt, je mehr ich vielleicht dann auch traurig bin, umso mehr esse ich dann und es ist dann quasi eher nicht so gut für den Körper und für das gesamte Wohlbefinden, weil das ja die einzige Strategie dann ist, aus dieser Traurigkeit oder Frustration irgendwie rauszukommen. Das heißt, man müsste das wahrscheinlich an der Stelle erstmal unterbinden oder von
Absolut, genau.
Willen, ne? Hast du da eine Idee? Und wir denken ja auch an die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht da auch schon überlegt haben. Wir haben ja auch jetzt gerade noch Anfang 2024, da geht es um die Vorsätze möglicherweise. Also wie kann ich denn dem so ein bisschen Herr oder Frau werden, dass ich das so ein bisschen unterbinde, wenn ich dazu neige, vielleicht im Frust oder im Emotionalen dann zu essen?
Genau. Also am wichtigsten ist immer, bevor man startet, mal zu hinterfragen, wieso bin ich gestresst? Wieso bin ich traurig etc.? Ne? Also mal zu hinterfragen, woher kommt das überhaupt? Also ist es was, ich bin mit meinem Berufsleben unzufrieden oder gibt es privat irgendwelche Dinge? Das heißt, es gilt erstmal hier zu erforschen, woher kommt überhaupt diese Situation zustande, dass ich immer wieder zum Essen greife? Dann, wenn wir rausgefunden haben, woher kommt es, geht es natürlich weiter zu schauen, okay, wie kann ich das Thema jetzt beheben, ne? Auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass das schon hilft, wenn man da einfach Maßnahmen erstellt, wie man sozusagen Stress reduzieren kann oder wenn es Thema ist mit dem Job, wie man vielleicht im Job da eine Verbesserung einkehren kann etc. Manchmal kann es aber auch sein, dass zum Beispiel zu der Ernährungstherapie noch psychologische Unterstützung einfach dann hilfreich wäre, ne? Also wenn es dann irgendwelche traumatischen Erlebnisse sind etc., wo man dann einfach sagen muss, das kann man alleine nicht aufarbeiten, wäre es dann auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sich dann sozusagen noch Unterstützung holt. Genau. Und wenn wir diese Steps dann genommen haben, trainieren wir dann auch mal diese Gefühle, Emotionen auszuhalten. Das heißt, wirklich effektiv zu üben. Wie kann ich Gefühle zulassen? Wie fühlen sie dich an? Was wollen die mir sagen? Ohne dass ich sozusagen jedes Mal mit Essen dagegen steuere. Und das ist ein Prozess, der klappt nicht von heute auf morgen. Und da muss auch keiner von heute auf morgen das perfekt durchsetzen. Aber allein schon immer wieder dieses Üben hilft total, um da einfach langfristig dann Erfolge erzielen zu können.
Ja, das ist spannend. Also einerseits das wirklich auch zu reflektieren. Ich glaube, die Selbstreflexion oder auch so diese Situation für sich zu analysieren, wo kommt der Stress her, ist so der erste Schritt. Und das kennen wir ja auch ebenfalls aus dem Resilienzbereich. Also die Widerstandsfähigkeit zu betrachten, bedeutet auch, die eigenen Stressoren zu hinterfragen und zu schauen, wo der Stress letztendlich bei mir auftritt und wo er dann noch herkommt. Und ich finde, was ganz Wesentliches, und da vergleiche ich das auch immer mal mit mir selbst, diese negativen Emotionen auszuhalten, was du gesagt hast. Also das heißt, wir neigen ja dazu, dass wir sowas wie Traurigkeit oder deprimiert sein oder niedergeschlagen zu sein, dass wir da versuchen, von außen irgendwas zu schaffen, um dem aus dem Weg zu gehen. Das heißt, wir müssen uns ein Stück weit natürlich auch mit dem Thema Konfrontation auseinandersetzen, sich zu konfrontieren und dann diesen Prozess, wie du sagst, auch auszuhalten. Das ist, glaube ich, für den Beginn, wenn ich, sagen wir mal, so ein dysfunktionales Ernährungsmuster habe, was nicht so, ja, sinnvoll ist für mich, für meine Gesundheit oder für das Wohlbefinden, ist das ja am Anfang total schwer. Und wenn jetzt jemand, wir kommen gleich auf das Thema auch Einsamkeit und vielleicht auch eine psychische Krise und Ernährung, aber das ist ja total schwer, wenn ich zum Beispiel alleine bin und ich bin zu Hause bei mir in der Wohnung und ich habe so einen Frust, der vielleicht von der Arbeit herkommt. Und dann ist es natürlich einfach, den Kühlschrank aufzumachen. Was könnte ich in so einer ganz speziellen, akuten Situation vielleicht auch machen? Hast du da einen Tipp?
Genau. Also ich finde es wichtig, sich erstmal nicht verrückt zu machen. Also das bedeutet jetzt nicht dieses Gefühl aushalten, dass wenn ich zum Essen greife, dass ich dann versagt habe, was ja viele denken, ne? Also es ist wirklich so, allein schon dieser Versuch, es zu versuchen und nicht direkt zum Essen zu greifen, sollte erstmal als Erfolg erzielt werden. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich gleich schon perfekt handle und gar nicht mehr zum Kühlschrank greife, sondern einfach dieses Bewusstsein zu erlangen. Ja, ich bin gerade traurig und ich möchte das jetzt vielleicht gerade mit Essen kompensieren, das ist schon der erste Schritt. Klar, langfristig sollte es natürlich dann auch so sein, dass wir dann nicht mehr zum Kühlschrank gehen, aber allein dieses Bewusstsein erstmal zu erlangen, ist der erste Step. Und wenn ich dann in dieser Situation drin bin und sage, ja, ich würde jetzt gerne was essen, aber ich bin jetzt gerade stark und ich kann es noch aushalten, kann ich das in gewisser Weise mit einer Ablenkung tun. Das soll jetzt nicht so eine Ablenkung sein von wegen, ich denke nicht mehr ans Essen, sondern es soll einfach eine Ablenkung sein, damit ich nicht in diesem Moment einfach da sitze und nur ans Essen denke, sondern dass ich auch mal meinen Kopf frei bekomme. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich total gerne Sport mache, ich gehe eine Runde joggen oder ich mache eine Yogastunde. Was auch total hilfreich sein kann, sind zum Beispiel Atemübungen, dass man mal wirklich bewusst auf seinen Atem achtet. Oder es gibt auch verschiedene so Selbsthypnose Übungen, wo man dann wirklich mal die Umgebung anschaut und aufzählt, zum Beispiel was man sieht, was man hören kann etc. Dass man einfach mal in diesem Moment in sich reinhört, sich mit sich beschäftigt und mal schaut, dieses Gefühl auszuhalten, wie kann ich das für mich erträglich machen? Aber nicht böse mit sich selbst sein, wenn man am Ende dann doch zum Kühlschrank geht. Weil das ist einfach ein Prozess, der dauert und den muss man einfach ständig wiederholen.
Ja, das stimmt. Es geht ja auch um Gewohnheitsveränderung und Gewohnheitsveränderung hatte ich jetzt nochmal rausgesucht. Da hatten wir auch schon mal eine Folge ganz speziell zu diesem Thema. Dauert seine Zeit, weil, also durchschnittlich sagt man so 66 Tage. Wir sind also ungefähr bei 2 bis 3 Monaten, um Verhaltensweisen zu verändern. Und es kommt ein Stück weit. Und du hast jetzt mehrfach auch erwähnt, finde ich auch ganz spannend, Perfektionismus. Vielleicht auch so ein gewisser Leistungsdruck, der dann auch damit verknüpft wird. Und wenn ich solche Einstellungen auch noch dahinter habe, die vielleicht mich als Persönlichkeit auch noch ausprägen oder irgendwie ausgestalten, dann kann das bis zu einem Jahr auch sein, ehe sich Gewohnheiten verändern. Und das Wesentliche ist, wie du sagst, ich muss immer wieder in diesen Prozess reinkommen und ich brauche am Ende das Gefühl bei mir selbst. Und das ist ganz, ganz nice to know nochmal. Wir lernen manchmal nicht die, oder wir schaffen nicht die Veränderung durch die Veränderung eines Gedankens, sondern durch eine neue Erfahrung, also durch was Emotionales. Und wenn ich diesen Prozess dann eben häufiger durchstiegen habe und häufiger das auch akzeptiert habe, dass ich eine negative Emotion habe, dann wird sich irgendwann eine positive Emotion auch ergeben. Das heißt, und das habe ich nochmal rausgesucht, es gab ein Review von 2013. Review ist immer so eine Übersichtsarbeit über verschiedene Studien von Lopresti und Kollegen. Die haben herausgefunden, dass ein gesunder Lebensstil, also was die Ernährung angeht, eine vorbeugende Funktion für viele Krankheiten hat. Also durch eine gesunde Ernährung steigt die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Und da braucht es eben manchmal auch die Zeit, bis ich dann dorthin komme, tatsächlich auch mich gut zu fühlen. Ja? Das heißt also über die Erfahrung, die sich dann ergibt. Was würdest du denn sagen, wenn Leute zu dir kommen und vielleicht so an dieser gerade so vor dem Ziel sind, das irgendwie auch anzugehen, zu verändern? Was würdest du denn sagen, was der Nutzen, also für den Körper, du hattest es schon gesagt, für Wohlbefinden, was nochmal so Effekte sein könnten, die man vielleicht an sich selbst auch spüren kann, auf die Ernährung zu achten?
Genau. Also klar, auf jeden Fall ist das Thema auch Wohlbefinden ein großes Thema, aber es geht ja wirklich auch um die Gesundheit, ne? Also man kann ja so viel bewirken. Es fängt an von Bluthochdruck, Cholesterin, Diabetes, was man da alles für Verbesserungen einzielen kann, mehr Leistung, mehr Energie über den Tag, ne? Ein besserer Schlaf. Also es sind ja wirklich so viele Faktoren, wo die Ernährung beeinflussen. Und ich finde, da ist einfach für jeden was dabei, wo man immer sagen kann, ja, das treibt mich jetzt an, da wirklich eine Verbesserung zu erzielen. Und ich sehe es ja auch immer bei meinen Patienten, wenn die dann mal wirklich diese Verbesserung sehen, sind die auch total motiviert, da weiter dran zu bleiben, weil es natürlich auch total schön ist, wenn man dann merkt, ich habe jetzt mit so einer kleinen Veränderung schon so viel bewirken können und fühle mich jetzt einfach viel, viel besser.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ne? Also, dass ich tatsächlich auch Selbstwirksamkeit aufbaue, indem ich kleinschrittig Dinge auch angehe, verändere und dann auch das Gefühl habe, ich erkenne das irgendwie. Vielleicht auch meine Mitmenschen, weiß ich nicht. Also stelle ich mich dann zum Beispiel vor den Spiegel und gucke mich dann an, oder hast du da einen Tipp, wie man das vielleicht nochmal prüfen kann, dass sich auch was verändert?
Genau, also klar, auf der einen Seite kann man natürlich Vergleichsfotos machen. Dadurch, dass ich jetzt in der Arztpraxis arbeite, ist es total geschickt, dass wir hier auch mit Blutabnahmen arbeiten können. Das heißt, das wäre auf jeden Fall zu empfehlen, an jeden erstmal zum Hausarzt zu gehen, sich mal durchchecken zu lassen. Man darf auch alle 2 Jahre immer mal Blut abnehmen lassen und kann sich da durchchecken. Auf jeden Fall immer nutzen, weil da fallen dann auch manchmal erstmal vielleicht Blutwerte auf, die man vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt, weil sie keine Symptome im Körper auslösen. Genau, und da schauen wir dann wirklich, wie steht die Person am Anfang, wie haben sich die Werte gegen Ende verbessert. Was natürlich auch sehr hilfreich ist, sind zum Beispiel solche Körperfettwaagen, wo dann nicht nur das Gewicht sozusagen angeschaut wird, sondern wirklich auch die komplette Körperzusammensetzung. Das heißt, wir schauen da auch wirklich, wie sieht's aus? Wird die Fettmasse gesunken? Steigt die Muskelmasse an? Oder ist es gerade andersrum, ne? Weil wenn wir jetzt auf eine ganz normale Waage stehen, sagt sie ein Gewicht an, aber dieses Gewicht sagt ja im Endeffekt gar nichts wirklich drüber aus, ob ich jetzt gesund bin oder nicht. Ein Profisportler kann eine sehr hohe Muskelmasse haben und wiegt ganz viel und würde dann laut BMI, also der Body Mass Index, wo sozusagen Körpergröße in Gewicht in Relation angibt und sozusagen Aussage gibt, ob man im Übergewicht oder Untergewicht ist, sagt das natürlich gar nichts aus. Und deswegen arbeite ich dann lieber gerade mit so einer Körperfettwaage und wir schauen uns die Blutwerte an, weil das einfach nochmal die genaueren aussagekräftigen Punkte sind, wo man dann wirklich Veränderungen auch sehen kann.
Ja, das heißt, es ist eine Form von Biofeedback, dass ich dann auch den Körper untersuche, diagnostiziere, um dann auch so Parameter zu haben, die ich dann auch vergleichen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn ich im Alltag das mir betrachte und diese Veränderung auch irgendwie anstrebe, dass ich mir immer so einen Punkt auch suche, den ich möglicherweise tatsächlich auch überprüfen kann, also wie das Gewicht oder Körperfettanteil beispielsweise. Wer sind denn eigentlich die Leute, die zu dir kommen? Sind das Menschen, die abnehmen wollen? Sind das Menschen, die zunehmen wollen? Oder sind das Menschen, die zum Beispiel mit der Zielstellung kommen, ich möchte an meiner Ernährung etwas tun, damit das ausgewogener ist? Was sind das für Zielstellungen? Was sind das für Menschen?
Genau, also die größte Zielgruppe, würde ich mal sagen, ist wirklich diese Menschen, wo abnehmen wollen und schon viel, viel probiert haben und immer wieder gescheitert sind. Gott sei Dank sind wir gerade in der Zeit, ja, wo Diäten hinterfragt werden und nicht mehr blind einfach die nächste Diät gemacht wird, sondern mal wirklich hinterfragt wird, was richte ich da eigentlich mit meinem Körper an. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil diese Diäten einfach langfristig unserem Körper schaden und auch mit unserer Psyche sehr viel kaputt machen, ne? Also gerade dieses emotionale Essen entsteht oftmals auch durch fehlgeschlagene Diäten. Wenn Leute dann irgendeine Diät gemacht haben, auf irgendwas verzichtet haben, 20 Kilo abgenommen haben und dann essen Sie ganz normal wieder und plötzlich sind die 20 Kilo wieder drauf. Und dann fragen Sie sich, ja, wie kann ich denn mein Gewicht noch halten, ne? Es funktioniert ja gar nichts und ich habe ja schon alles probiert. Und da ist es dann wichtig, da anzuknüpfen und mal zu schauen, ja, was haben die in der Vergangenheit gemacht? Wie stark haben sie ihren Körper geschädigt? Was für Verhaltensmuster sie haben? Um dann mal wirklich dahinter zu schauen. Aber es sind auch Leute, wo zum Beispiel einfach nur Erkrankungen haben, ne? Also gerade zum Beispiel Diabetes ist ja ein großes Thema gerade. Fettstoffwechselstörungen wie Cholesterinwerte, aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch, ne? Da kann man ja auch super viel mit Ernährung machen. Und da kommen auch relativ viele Menschen, genau. Natürlich kommen ab und zu auch Leute, wo dann einfach sagen, ja, ich habe jetzt eigentlich schon gut was in meiner Ernährung verändert, aber ich habe noch nicht genug. Ich möchte mal von dem Fachmann wissen, ja, wie läuft das eigentlich ab? Mache ich das richtig so oder mache ich da irgendwas falsch? Man kann ja mittlerweile so viel im Internet nachlesen, aber ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ist richtig und falsch. Und da finde ich es dann einfach super, wenn die Leute dann von sich aus sagen, ja, ich möchte mir da mal wirklich richtige Meinung holen und mal schauen, ob ich das überhaupt richtig mache.
Deswegen finde ich das auch sehr cool. Ihr habt ja Ernährung Punkt Genuss Punkt Kompass. Und Kompass ist, finde ich, ein sehr schöner Begriff dafür. Also irgendwo eine Richtung möglicherweise mitzusetzen oder überhaupt erstmal zu schauen, in welche Richtung das vielleicht auch geht. Thema Essstörungen. Wir sind ja dann trotzdem irgendwo auch in dem Bereich, was die Ernährung mit der Psyche auch zu tun hat. Und das heißt, du hast gesagt, die Menschen wollen zum Beispiel abnehmen. Die Menschen wollen möglicherweise auch davon wegkommen, ein falsches Ernährungsverhalten irgendwie zu zeigen. Und du hast es auch gesagt, das hat natürlich auch so was Biografisches, also welche Verhaltensmuster gezeigt worden sind. Hast du auch mit Essstörungen zu tun? Und wenn ja, mit welchen?
Genau, also am meisten eigentlich mit Binge-Eating, das heißt einfach sozusagen dieses unkontrollierte Essanfälle, wo Leute einfach immer wieder diese Essanfälle haben, wo zum Beispiel dann ein trauriges Thema irgendwie vorgefallen ist oder sie allgemein unzufrieden mit dem Körper sind und aus Frust einfach sozusagen solche regelmäßigen Essanfälle haben. Genau, natürlich gibt es auch noch andere Arten von Essanfallen, wie zum Beispiel die Bulimie, wo dann wirklich auch mit Erbrechen noch gearbeitet wird. Da habe ich dann eher weniger zu tun, weil das halt wirklich intensive Themen sind, wo dann besser in Kliniken aufgehoben sind. Und dann gibt es auch noch klassisch die Magersucht, wo die Leute dann relativ wenig essen, in gewisser Weise. Dieses wenig Essen tritt natürlich eine Kreuzung mit auf, ne? Also es gibt natürlich dann auch viele Leute, wo dann übergewichtig sind, aber relativ wenig sozusagen essen und dann in so einem Mangel sozusagen reinrutschen, einfach weil sie denken, wenn sie jetzt möglichst wenig essen, dass sie dann möglichst schnell sozusagen Gewicht verlieren.
Das heißt, die Zusammenarbeit ist dann auch über den psychotherapeutischen Kontext oder den Klinikkontext, wenn man das Gefühl hat, da ist ein vielleicht auch irgendwie so ein Teufelskreislauf, der nicht ausschließlich durch die Beratung dann unterstützt werden kann, sondern es braucht dann die Ganzheitlichkeit. Und da interessiert mich noch Folgendes. Ich denke jetzt so ein bisschen an Fitnesssucht. Ja, das gibt es ja auch, dass Menschen exzessiv Sport treiben. Nicht nur Menschen, die gerade bei der Anorexie, was du angesprochen hattest, da kennt man das, dass auch dort ein sehr exzessiver Sportkonsum vielleicht eine Rolle spielt, Fitnesskonsum. Und wir haben das ja aber manchmal auch durch den Lifestyle, ne? Du hast das Influencing auch angesprochen. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, auch das sportliche Verhalten zu trimmen. Ist das auch etwas, was dir auffällt, dass das mit Essverhalten so ein Stück weit auch einhergeht, Kalorien zählen oder auf bestimmte Proteine zum Beispiel, ne? Und wenn ja, ist das auch ein Thema dann in der Beratung ganzheitlich zum Beispiel auch zu betrachten, okay, wie läuft das ganze Leben eigentlich ab?
Ja, absolut. Also Thema Kalorienzählen ist auf jeden Fall ein großes Thema. Aber auch Thema ja, Proteine, weil gerade so diese großen Influencer, die bewerben ja oftmals so Proteinpulver und geben dann Empfehlungen. Man muss jetzt so einen gewissen Anteil an Proteine am Tag zu sich nehmen, dass man sozusagen die Muskelmasse aufbaut und nur so kann man wirklich Gewicht abnehmen. Oder dann gibt es auch ganz viele, wo dann Rezepte vorstellen und dann immer nur diesen Proteinanteil erwähnen, dass wenn das Produkt so viel Proteine ist, dann ist es automatisch ein gesundes Essen. Und dadurch denken natürlich die Leute, ich muss möglichst viel, viel, viel Proteine aufnehmen. Und diese Mengen, die von diesen Influencern empfohlen werden, die können wir natürlich nicht auf natürliche Weise aufnehmen. Das heißt, wir sind dazu gezwungen, solche Ersatzprodukte einzunehmen. Und es ist nicht immer notwendig, ne? Also, wenn man eingeschränkt in der Lebensmittelauswahl ist oder wirklich in den Mangel reinrutscht, dann ist es schon sinnvoll, solche Ersatzprodukte zu verwenden. Aber meistens kann man das wirklich auch gut mit der Ernährung decken. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema, absolut.
Es ist ein großes Thema. Was glaubst du, woher diese Dynamik auch kommt, sich ja sowohl im Positiven als auch im Negativen, ich komme gleich nochmal auf das Positive mit dem Thema Ernährung und Essen oder auch Fitness, wie auch immer, auseinanderzusetzen? Was macht das momentan vielleicht auch irgendwie ja modern oder en vogue?
Ich denke, dass erstens mal auf der einen Seite die Kohlenhydrate so ein bisschen verteufelt werden und man sich ja sozusagen auf der anderen Weise wieder so diese Energie reinholen muss und dann viel mit Proteinen arbeitet, weil man natürlich auch weiß, Proteine regen den Stoffwechsel an und sorgen dafür, dass wir abnehmen können. Und wenn wir viel Muskelmasse auch haben, was die Proteine ja verhelfen, dass wir Muskelmasse aufbauen können, haben wir auch weniger Körperfett. Und ich glaube, das ist einfach so eine Mischung aus den zwei Aspekten, ne? Dass da einfach diese Proteine gerade so ein bisschen, ja, hochgelobt werden und die Menschen glauben, sie müssen sich stark auf das Thema fokussieren und da viel zu sich nehmen.
Ja. Wie stehst du denn zu der Show Germany's Next Topmodel?
Ja, schwieriges Thema, ne? Germany's Next Topmodel. Also ich muss ehrlich sagen, mittlerweile gucke ich das gar nicht mehr. Früher habe ich sehr gerne geguckt, aber es wird natürlich auch wieder ein Bild vermittelt. Ich muss dünn sein. Ich muss ein bestimmtes Maß erfüllen, damit ich gesehen werde, ne? Und das prägt natürlich Menschen und die streben natürlich dann auch nach diesen Idealen nach.
Und letztendlich muss man wahrscheinlich auch an der Stelle sagen, was du schon erwähnt hattest, ganz am Anfang. Es hat natürlich auch viel mit Genetik möglicherweise zu tun. Also, dass ich auch rein durch die Ernährung möglicherweise auch gar nicht so eine Shape oder so eine Figur erzielen kann. Und das Spannende finde ich auch bei Germany's Next Topmodel, es wird eben häufig das Ernährungsverhalten auch mit Disziplin und mit Konsequenz zum Beispiel verknüpft. Und ihr habt natürlich auch noch ein Statement dazu, nämlich ohne Verbote. Ohne Verbote das Essen. Und da wollte ich noch mal darauf hinaus. Essen ist ja für viele Menschen auch etwas Positives, etwas Genussvolles zum Beispiel, was wir auch wiederum nutzen können, um uns ja vielleicht was zu gönnen oder auch Wohlbefinden zu spüren. Was würdest du da sagen, ne? Was bedeutet ohne Verbote und was bedeutet Genuss?
Absolut. Also Essen ist auf jeden Fall Genuss und auch wenn wir wissen, dass jetzt zum Beispiel Süßigkeiten nicht unsere Gesundheit fördern, ist das ja trotzdem ein Aspekt von Genuss, dass es einfach lecker schmeckt und ein Genuss für uns ist und wir das einfach auch nicht missen wollen und auch nicht missen müssen, weil Verbote einfach langfristig dazu führen, dass wir immer größeres Verlangen haben. Also ich vergleiche das immer ganz gerne wie mit kleinen Kindern. Wenn ich zu einem kleinen Kind sage, nein, du darfst es nicht, dann wird es sehr attraktiv und das Kind möchte das umso mehr. Und genauso ist es natürlich bei uns Erwachsenen auch. Wenn jetzt jemand sagt, du darfst jetzt die Schokolade nicht mehr essen, dann schwebt natürlich die Schokolade, die ständig in meinem Kopf und das Verlangen wird danach immer größer. Und was ist dann? Irgendwann habe ich dann vielleicht einen Essanfall, esse es ganz unkontrolliert und dann gehe ich wieder rein und sag so, jetzt bin ich aber wieder diszipliniert und jetzt esse ich wieder keine Schokolade. Und wieder passiert das Gleiche und ich komme immer wieder in so einen Kreislauf rein, wo ich mich dann auch fragen muss, ist dieses Verhalten, wo ich gerade ausführe, überhaupt noch gesund? Und das ist einfach dieser Punkt, wo man damit vermeiden möchte, ohne Verbote sich zu setzen, dass man wirklich alles essen darf, was man möchte, aber dass man einfach erlernt, in gewissen Maßen das zu konsumieren, genießen zu lernen, also nicht die Schokolade auf einmal zu verschlingen, sondern mal wirklich ein kleines Stück zu nehmen und mal genussvoll zu essen und mal zu merken, was für ein Genuss eigentlich dahinter steckt und wie viel mehr das Lebensmittel oder die Süßigkeit dann auch schmeckt, wenn ich die langsam und genussvoll einnehme und wie sehr ich sie dann auch mehr schätze.
Das hat also auch was mit der Zeit zu tun, die ich für das Essen zum Beispiel mit einplane, weil langsam zu essen bedeutet ja auch, einfach sich Zeit zu nehmen. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn ich so in Einrichtungen unterwegs bin, dann spürt man den Stress in den Einrichtungen, egal was es für eine Einrichtung ist. Und viele formulieren das dann so, ja, zu essen, da habe ich keine Zeit. Ne? Ich muss dieses und jenes machen, ich muss funktionieren. Und das finde ich spannend, dass es schon eigentlich an so einer Basis scheitert, weil man ja trotzdem logisch denken könnte, naja, du musst dir diese Zeit vielleicht auch erstmal nehmen, damit du das dann auch machen kannst. Aber da sind wir wieder so beim Thema, wie strukturiere ich zum Beispiel den Genuss vielleicht auch in meinen Alltag mit ein oder welchen Stellenwert würde ich der Ernährung dann auch beimessen? Hast du da einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man da vielleicht auch rangehen kann?
Ja, sich mal wirklich ja, Zeit nehmen, wo man mal bewusst ist, ne? Also das kann jetzt sein, dass es jetzt nicht dreimal am Tag klappt bei jeder Mahlzeit. Aber dass man sich vielleicht einmal am Tag wirklich mal bewusst Zeit für das Essen nimmt und mal wirklich in schöner Atmosphäre isst und da mal wirklich auch drauf achtet, wie ist meine Umgebung, kann ich mich wirklich aufs Essen fokussieren oder werde ich wirklich abgelenkt? Wie schnell oder wie langsam esse ich eigentlich, ne? Damit sozusagen auch mein Sättigungseffekt eintritt, damit ich auch mal wirklich merke, wie viel esse ich, wann bin ich satt, wann reicht's, wann sollte ich aufhören und damit ich einfach diesen Genuss auch spüre.
Und ich glaube, manchmal, wenn wir schon lange in so einem Verhaltensmuster drin sind, müssen wir uns so ein Stück weit neu trainieren und müssen es vielleicht auch wieder erlernen. Ich denke da manchmal so an einen Kochabend, den man sich vielleicht vornimmt, wo man sagt, okay, da mache ich mein Lieblingsgericht, koche ich mir, bei mir sind es immer noch Nudeln in verschiedener Variante, also wie wahrscheinlich für viele Menschen. Und man nimmt sich wirklich die Zeit. Und manchmal beginnt ja auch der Genuss schon in der Planung, indem ich vielleicht dann sage, okay, ich nehme mir jetzt auch die Zeit, entsprechend einzukaufen und mir bestimmte Dinge einfach rauszusuchen. Würdest du sagen, dass das ist ein guter Umgang, ein angemessener Umgang mit dem Thema Ernährung, mit dem Thema Essen?
Absolut, ja. Also sich dann wirklich auch mal einen Tag festnehmen, wo man sagt, ich mache da jetzt mein Lieblingsessen auch ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein Essen ist, wo jetzt perfekt zusammengestellt ist oder nicht, sondern es geht ja in erster Linie einfach mal zu trainieren. Ja, wie kann ich genießen lernen? Wie kann ich langsam essen lernen? Ne? Und es geht nicht gleich darum, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag mir das perfekte Essen zusammengestalten muss, sondern hier geht es wirklich mal erst, ich nehme mir die Zeit, ich plane, ich gehe vielleicht einkaufen, vielleicht kann es auch mit dem Partner oder mit Freunden sein. Ne? Es muss ja auch nicht alleine sein und man sich einfach mal einen schönen Abend macht und das in vollen Zügen genießt.
Ja, okay, also das heißt, man kann das einplanen, man kann das vielleicht, weiß ich nicht, ein bis zweimal pro Woche irgendwie einplanen, dass man sich so einen Moment setzt. Und hast du eine Empfehlung für Menschen, die möglicherweise, hatte ich auch schon gehört, einfach das Essen vergessen? Hast du da eine Idee, wie man das aufgreifen kann, also über den Tag hinweg, wenn es zu schnell ist und man hat eigentlich diese, was wir gerade hatten, diese entschleunigte Zeit, hat man nicht. Und da geht es dann vielleicht auch eher darum, dass man sich ernährt, um einfach Energie zu bekommen. Also hast du da einen Tipp vielleicht parat?
Ja, auf jeden Fall Vorbereitung. Also, dass man sozusagen sich schon am Morgen oder am Abend davor die Speisen zubereitet und sich dann wirklich auch wohin stellt, wo man weiß, okay, da komme ich jetzt auf jeden Fall vorbei. Da sehe ich, dass ich was essen sollte. Oder wenn es natürlich der Alltag auch zulässt, wirklich sich feste Pausen einplant und sich dann vielleicht auch eine Erinnerung stellt. Mittlerweile laufen wir ja den ganzen Tag irgendwie mit Handy oder Smartwatch etc. rum. Wieso sollen wir die Dinge nicht einfach nutzen und uns da eine Erinnerung reinstellen, wo dann wirklich mal kommt, jetzt ist es eine Zeit für eine Pause oder jetzt sollte ich mal was essen.
Und ich glaube, was möglicherweise auch hilft, ist, das auch ritualisiert zu machen. Also, dass so ein Ritual sich vielleicht zu überlegen, dass man dann auch wieder in so ein Verhaltensmuster reinkommt, was du ja vorhin auch schon deutlich gemacht hast. Wir müssen, und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, wenn wir etwas an unserer Ernährung verändern wollen, müssen wir darüber sprechen, ein gegebenes Verhaltensmuster zu erkennen und dieses Verhaltensmuster auch zu verändern. Und ich denke, was vielleicht nochmal wichtig wäre zu verdeutlichen, ist, wir haben natürlich schon die Idee, wenn es um Ernährung geht, wenn wir abnehmen wollen, würde mir auch der Gedanke kommen, verzichte erstmal, also mach eher in Richtung Diät, ne, oder nimm nur die Hälfte von allem. Aber im Grunde genommen geht's um was Größeres, ne? Also vielleicht kannst du da noch mal das verdeutlichen, worum es dann für die Perspektive vielleicht auch geht.
Genau, also es geht nicht nur darum, ich verzichte jetzt auf was, sondern es geht ja wirklich darum, es soll ein gesundes Ernährungsverhalten entwickelt werden. Und wenn ich auf bestimmte Lebensmittel verzichte für die Abnahme, dann muss ich das auch langfristig tun. Und es muss mir klar sein, dass es nichts bringt, dass ich jetzt mal für ein paar Wochen auf die Süßigkeiten verzichte und danach wieder in die Ernährung mit einnehme, weil dann bin ich wieder an dem Punkt wieder vor, sondern dass ich halt wirklich schaue, dass ich langfristig meine Ernährung umstelle und langfristig mein Verhalten sozusagen ändere, damit ich das auch wirklich dauerhaft lebenslänglich umsetzen kann, um wirklich langfristigen Erfolg auch zu erzielen.
Ja, und ich finde, mir fällt dann noch, hatte ich nochmal rausgesucht, zwei Studien dazu ein, nochmal zu dem Thema von 2014, Marmorstein und Kollegen, und von 2010, Lupino und Kollegen. Die haben jeweils herausgefunden, dass es nicht nur den Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Psyche gibt, also von Ernährung auf Psyche, sondern dass es auch andersrum sein kann, nämlich Psyche auf Ernährung. Das heißt, wir können in einer, na, wir hatten das vorhin, wir können in einer ängstlichen, in einer traurigen Situation sein, und dann neigen wir dazu, eher ein Essverhalten zu zeigen, was nicht so günstig ist, nicht so angemessen ist. Aber es passiert auch andersherum, wenn du, wie du vorhin beschrieben hast, wenn man einen Essanfall sich hernimmt, Binge-Eating zum Beispiel, dann hat man automatisch vielleicht auch das Schuldgefühl danach. Das heißt, durch das Essen kann es auch zu etwas Psychischem kommen. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, weil wir damit auch die Ganzheitlichkeit nochmal aufgreifen können, ne? Du hattest das mit dem Stress am Anfang erwähnt, und der Stress führt zu einem unangemessenen Essverhalten. Und das spiegelt sich dann quasi auch zurück. Das heißt, durch das unangemessene Essverhalten habe ich dann auch mehr Stress. Also wir können an beiden Punkten vielleicht noch ansetzen. Und ich glaube, dieses Element, was du ja beschrieben hast, der Achtsamkeit, kann auch beides miteinander verbinden und verknüpfen. Genau, was zeichnet für dich eigentlich eine angemessene Ernährung aus, wenn ich fragen darf? Was würdest du nochmal als Punkte setzen?
Genau, also für mich ist es total wichtig, erstens mal, wie schon erwähnt, dass es gut in den Alltag reinpasst, das ist A und O. Dann sollte es abwechslungsreich sein, ne? Also ich sollte jetzt nicht jeden Tag immer das Gleiche essen, weil es halt irgendwie einfach ist, sondern es sollte schon eine Abwechslung drin sein, weil nur so ist einfach gewährleistet, dass ich auch von allen Nährstoffen sozusagen aufnehme. Dann sollte es wichtig sein, dass es mir mit dieser Ernährung auch gut geht, ne? Sowohl psychisch als auch emotional sollte es mir damit gut gehen. Körperlich sollte es mir damit gut gehen, dass ich mich da einfach fit fühle, ne? Und dann ist natürlich auch wichtig, wie stehe ich zu den Lebensmitteln, ne? Also es sollte wirklich wie mit einem Genuss verbunden sein. Ich sollte gerne essen. Ich sollte nicht irgendein schlechtes Gewissen mit Essen haben. Ich sollte mir nicht irgendwelche Lebensmittel verbieten, sondern ich sollte wirklich ein gesundes Verhältnis zum Essen haben, einen tollen Genuss haben. Und das, finde ich, sind so die wichtigsten Aspekte.
Ja, und Stigmatisierung ist nochmal so ein Thema, ne? Wir sollten natürlich auch aufräumen mit bestimmten Dingen. Wir hatten das ganz am Anfang mit dem Thema Vergleich. Was könnten wir alle so ein Stück weit tun, damit wir dieses Thema der Stigmatisierung aufgrund von einer, ja, körperlichen Äußerlichkeit zum Beispiel, ne? Wenn ich gerade vielleicht auch im Veränderungsprozess irgendwo drinstecke. Aber es kann vielleicht trotzdem irgendwie so eine kleine Bewertung bei mir drin sein, bin ich dann weniger wert als irgendjemand anderes, wenn ich nicht so aussehe, wie mir das vielleicht vorgegeben wird oder propagiert wird. Was können wir gegen diese Stigmatisierung vielleicht auch machen?
Vielleicht auch aufhören, anderen zu vermitteln, so wie ich bin, so muss es sein, ne? Also beispielsweise jetzt wieder das Thema Influencer. Nur so ist es richtig und anders nicht, ne? Also wirklich damit aufhören, irgendwie Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie irgendwelche bestimmten Dinge tun müssen oder sein müssen etc., sondern dass jeder mal bei sich bleibt und auf sich hört, auf seinen Körper achtet und das tut, was einem gut tut und das auch weitervermittelt. Auch sagt, ja, ich mache vielleicht das und das, aber ich weiß, das passt nicht für jeden und deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn es zu dir nicht passt und du das einfach anders angehst.
Ja, das finde ich gut, ne? Ich glaube, dass das ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen. Wir kennen das ja von Instagram auch mit diesen verschiedenen Challenges, die es manchmal beim Essverhalten auch gibt. Und es hat natürlich auch was mit Lifestyle zu tun. Und ich finde immer wieder spannend, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Depression, Ängstlichkeit hinschauen und es gibt Berichte zum Beispiel im Netz, dann steht meistens unten drunter, oder wenn es um Alkoholabhängigkeit geht, dann steht irgendwas unten drunter, wenn du selbst betroffen bist, wenn sie selbst betroffen sind, wähle diese und jene Nummer. Und ich frage mich immer, warum das zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel nicht mit erwähnt wird. Ne? Wenn man selber ein Problem, ein negatives Gefühl mit dieser Show irgendwie hat oder mit der eigenen Figur hat, dass man sich dort auch dem zuwendet und dann auch eine Vermittlung irgendwie mit drin hat. Sicherlich bloß ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich glaube auch, dass man viel mehr darüber dann auch aufklären müsste, ne? Und dann vielleicht auch in Schulen anfängt, was tatsächlich auch realistisch ist.
Absolut, ja.
Und ich glaube, das ist nochmal ein wesentlicher Punkt. Letztendlich kommt es manchmal nicht darauf an, was tatsächlich meine Genetik oder meine Persönlichkeit oder mein Verhaltensmuster ist. Es kommt auf meine Zielstellung an, also das, was ich verändern möchte. Und darauf, welche Anstrengungen ich auch investieren möchte und wer mich vielleicht dann auch dabei unterstützen kann. Und wichtig ist, nochmal vielleicht sich zu verdeutlichen, je gesünder ich mich ernähre, umso mehr hat das einen positiven Effekt auf die Gesundheit natürlich, aber auch auf das Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist deutlich geworden, Wohlbefinden und Genuss und Essen und Ernährung, das darf durchaus miteinander einhergehen. Ja, gibt's von deiner Seite her noch was zu sagen?
Also ich finde es immer noch wichtig, dass man keine Angst haben muss, sich da Unterstützung zu holen. Also ich sehe es immer ganz oft, dass viele immer denken, ja, ich schaffe das alleine, ich bekomme das alleine hin. Aber man sollte da einfach nicht zurückschrecken, gerne Unterstützung holen. Es ist nichts Schlimmes dabei, sich da wirklich Unterstützung zu holen. Und am Ende weiß man dann auch wirklich, dass man es richtig macht. Und ja. Das ist immer total wichtig. Und dann wollte ich auch noch vielleicht andeuten, dass Thema Ernährung nicht so ein beschützter Beruf ist. Also gerade so Ernährungsberater kann sich heutzutage jeder eigentlich nennen. Und dass man da vielleicht auch ein bisschen hinschaut und guckt, hat die Person, wo mich da jetzt beraten möchte, auch wirklich eine qualifizierte Ausbildung? Oder ist es dann wirklich jemand, wo jetzt mal irgendwie so einen Wochenendkurs oder so abgelegt hat? Da kann man sich über Ärzte informieren, über Krankenkassen und kann da wirklich mal nachfragen, wer dafür qualifiziert ist. Ansprechpartner sind da auf jeden Fall Diätassistenten, so wie ich, Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftler. Natürlich gibt es auch Ernährungsberater, Coaches, die schon viel Erfahrung haben und man sich dann auch an sie wenden kann. Aber ich würde es immer ein bisschen hinterfragen, weil mittlerweile einfach sehr viele Leute unterwegs sind, wo vielleicht auch falsches Wissen vermitteln und dass man sich da einfach so ein bisschen schützt, ist der erste Weg entweder zum Hausarzt oder zur Krankenkasse eigentlich immer die beste Option.
Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Es geht also auch um die professionelle Unterstützung und die professionelle Unterstützung steht und fällt natürlich auch mit der Qualifizierung. Das ist ein wichtiger Punkt. Euch findet man, dich findet man über ernährung.genuss.kompass. Bei
Genau.
Instagram, ne, hatte ich schon erwähnt. Das heißt, wir werden das dann auch nochmal mit verlinken. Und da könnte man rein theoretisch, ich habe es ja auch so gemacht, dich anschreiben. Und
Genau.
dann kann man sich auch informieren. Und man kann sicherlich auch nochmal die eine oder andere Frage sicherlich auch in dem Rahmen stellen, wo man vielleicht als allererstes dann anfängt, wenn man einen Veränderungswunsch irgendwie hat.
Genau.
Genau. Und ja. Ich glaube, dann wird einem sehr kompetent geholfen. Ja, liebe Jennifer, ich danke dir für diese Zeit, die du investiert hast, für deine kostbare Lebenszeit. Das war ein sehr toller Ausflug und ich bedanke mich dafür. Und ja, verweise einfach nochmal auf Instagram, geht da drauf. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt direkt. Und wir können aber auch gern den Kontakt vermitteln. Also, vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, ich freue mich.
Dies war ein Podcast von Kopfvitamin. Weitere Informationen bei Instagram oder auf www.kopfvitamin.de.